Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir bleiben in den ersten fünf Büchern Mose und kommen zu unserem Predigtext im ersten Buch Mose, Kapitel 15. Wir machen also Fortsetzung bei Abraham. 1. Mose, Kapitel 15. Und lesen dann heute ab Vers 7 bis zum Ende des Kapitels. Gott redet hier zu Abraham. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe aufziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Pheresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir hatten ja in unserer letzten Predigt bereits den ersten Teil dieses Kapitels behandelt und damit auch den ersten Teil dieser Vision, die Abraham hier hat. Wir hatten gesehen, wie Abraham von Zweifeln gepackt wurde, ob Gottes Verheißungen denn wirklich eintreffen. Denn der Dreh- und Angelpunkt der Verheißung, wenn wir uns erinnern, der Nachkomme, der war nach menschlichem Ermessen nicht in Sicht. Und darum versicherte der Herr Abraham mittels dieses Bildes vom Sternenhimmel seiner Treue. Und das glaubte Abraham. Abraham glaubte dem Herrn, das heißt, er blickte von sich und seiner Unfähigkeit weg und erwartete die Erfüllung der Verheißung nicht bei sich, sondern von außerhalb. Und wir hatten herausgestellt, dass er im Glauben den Christus erblickte und genau das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber trotz dieser Erkenntnis bleiben Zweifel. Abraham schwankt in seinem Glauben hin und her. Er hat in sich selbst keine Festigkeit, wie auch. Er wird ständig hin und her geworfen. Und darum gibt ihm der Herr in unserem heutigen Predigttext eine noch eindrücklichere, noch gewissere Bestätigung seiner Treue. Der Grund, warum Abraham Gewissheit haben darf, ist, dass er im Bund mit Gott steht. Ja, in unserem Text offenbart Gott dem Abraham und damit uns allen im Grunde das Wesen seines Bundes. Und das war ja auch das Thema unserer Predigtreihe, Gottes Bund mit Abraham. Und das soll auch das konkrete Thema der heutigen Predigt sein. Wenn Abraham das Wesen dieses Bundes versteht, dann sollte dies alle seine Zweifel beseitigen. Die Predigt gliedert sich daher in die folgenden drei Punkte. Erster Punkt, Abrahams Zweifel. Zweiter Punkt, Gottes Treue. Und dritter Punkt, Abrahams Gewissheit. Erster Punkt, also Abrahams Zweifel. Was ist eigentlich der Anlass für die Ereignisse in unserem Text? Der Anlass ist die Aussage des Herrn in Vers 7. Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Nun ist das keine neue Information für Abraham. Im Gegenteil, das ist eine neuerliche Wiederholung einer bereits bestehenden Verheißung. Bereits im Kapitel 12 hatten wir gesehen, gleich nach Abrahams Ankunft in Kanaan, von da hatte Abraham diese Verheißung empfangen, dass er das Land Kanaan besitzen wird. Und das wurde wiederholt im Kapitel 13, nach der Trennung Abrahams von Lot. Aber als er nun diese Verheißung zum dritten Mal empfängt, dann nimmt Abraham nun all seinen Mut zusammen und fragt, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, wir finden hier das gleiche Muster, das wir auch vor 3 Wochen gesehen haben. Der Herr verheißt etwas, Abraham ist unsicher. Aber ganz so ist es nicht. Am Anfang des Kapitels hatte Abraham grundsätzlich gezweifelt, oder? Denn die Grundlage der Verheißung war außer Sicht. Und die Grundlage war ja der Nachkomme, oder? Aber diese Unsicherheit, naja, die war nun fürs Erste ausgeräumt. Abraham glaubte dem Herrn, dass er ihm einen Samen geben würde. Aber nun stellte sich die Frage nach dem Land. Worauf soll Abraham sich stützen? Woran kann er sich festhalten? Worauf kann er sich berufen, dass er dieses Land wirklich erben wird? Ja, es kommt uns vor, als wenn Abraham hier aufruft, Herr, ich glaube, ja, aber hilf mir in meinem Unglauben. Auch hierin ist Abraham uns wieder ein Vorbild, oder? Im Guten wie im Schlechten. Auch unser Glaube ist schwach. Jeder von uns kennt Momente oder sogar lange Zeiträume, in denen er von Zweifeln, von Anfechtungen getrieben wird. Wir alle wissen, wie es in uns aussieht. Und wie ist es denn? Wir haben das Evangelium wieder und wieder gehört. Wir kennen alle Fakten, zumindest die wichtigsten, oder? Aber das genügt nicht. Denn was bekennen wir im Heidelberger Katechismus vom wahren Glauben? Sonntag 7. Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch das ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnaden, allein um des Verdienstes Christi willen. Glauben heißt Vertrauen. Und wo finden wir das Vertrauen? Das haben wir gerade gelesen, im Evangelium. Herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Vertrauen finden wir im Wort Gottes. Und darum wendet sich auch Abraham in seiner Unsicherheit, in seinem schwankenden Glauben an Gott. Er sucht Zuflucht bei ihm. Er wartet nicht auf Wunder und Erscheinungen. Er sucht nicht in der Welt, sondern er wendet sich an den Herrn. Woran soll ich es erkennen? Woher nehme ich Gewissheit und Vertrauen? Unser Predigttext beantwortet die Frage, woher Abraham Gewissheit haben kann. Und darum beantwortet er auch unsere Frage, warum können wir gewiss sein, dass die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt, uns wirklich zugutekommen, dass er uns das alles wirklich aus Gnaden schenken wird. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann gewinnen wir den Eindruck, dass die Vision, die im Vers 1 ihren Anfang nahm, zwischenzeitlich unterbrochen wird. Im Vers 9 redet Gott noch zu Abraham, gibt ihm einen Auftrag. Das tat er offensichtlich noch im Rahmen einer Vision, oder? Und dann wechselt die Ebene. Abraham wird tätig. Wie wir in den Versen 10 und 11 lesen. Und in Vers 12 fällt er dann in tiefen Schlaf. Und die Vision nimmt ihren Fortgang. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar. Und wie auch immer die Handlung sich abgespielt haben mag, schauen wir jetzt mal auf die Fakten selbst. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Was lesen wir in unserem Text? Abraham erhält den Auftrag, einige Tiere herbeizuschaffen. Und zwar eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Das erscheint uns doch ein wenig seltsam. Aber Abraham weiß offenbar ganz genau, worum es hier geht. Denn im nächsten Vers finden wir ihn schon damit beschäftigt, diese Tiere zu verteilen. Und die Hälften einander gegenüber in einer Art Gasse aufzulegen. Hätte Abraham nicht gewusst, worauf der Herr hier anspielt, hätte er einerseits noch weitere Anweisungen erhalten müssen, was er denn mit den Tieren machen soll. Und andererseits hätte die ganze folgende Zeremonie für ihn auch keinen Sinn ergeben. Und folglich hätte er auch dadurch keinerlei Gewissheit gewonnen, was ja eigentlich sein Anliegen war. Aber Abraham weiß sogleich, worauf Gottes Anordnung abzielt. Es handelt sich hier nämlich um einen alten regionalen Brauch. Wenn zwei Parteien, zwei Personen, einen Bund schlossen, dann gingen sie genauso vor. Sie zerteilten Tiere, sie legten die Hälften in einer Art Gasse einander gegenüber und dann schritten die beiden Vertragspartner gemeinsam durch diese Gasse. Und was sollte dadurch symbolisiert werden? Die Aussage war, wir stehen treu zu unserem Bund, den wir hier schließen. Wir werden unsere Verpflichtungen erfüllen. Ja, wir werden lieber mitten durch den Tod gehen, als unseren Bund zu brechen. Das war damals ein übliches Vorgehen. Das Gleiche würden wir also auch hier erwarten. Nicht? In Vers 18 lesen wir ja, dass Gott mit Abraham einen Bund macht. Also würden wir jetzt erwarten, nachdem diese Gasse vorbereitet ist, dass nun diese beiden Bundesparteien, Gott und Abraham, gemeinsam durch diese Gasse gehen. Beide müssten hindurchgehen, um zu zeigen, dass sie ihren Teil des Bundes erfüllen werden. Aber genau das passiert nicht. Und daran erkennen wir das Besondere an diesem Bund. Ich habe jetzt so leichtfertig gesagt, dass Gott und Abraham nicht gemeinsam zwischen diesen Kadavern hindurchgehen. Aber wer ging denn nun eigentlich hindurch? Laut unserem Text war da ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Gerade aus dem Alten Testament sind uns diese Begriffe vertraut. So lesen wir etwa im 5. Buch Mose, Kapitel 4. Euch hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Dieser Ofen verweist an dieser Stelle und auch an anderen Stellen auf die Bedrängnis des Volkes Gottes in Ägypten. Das ist der Ausgangspunkt. In unserem Text lesen wir ja auch etwas über die zukünftige Knechtschaft des Volkes in Ägypten. Aber das impliziert natürlich noch mehr. Auch Abrahams eigene Anfechtung, die ja eigentlich der Anlass für dieses ganze Bild ist, ist hier gemeint. Im Grunde verweist dieser Ofen, dieser feurige Ofen, auf unseren ganzen elenden natürlichen Zustand, auf unsere Sünde, die uns ständig von Gott wegzieht. Dieser Glutofen steht also in dieser Szene. Aber er steht in gewisser Weise abseits. Eine Feuerfackel ist es, die zwischen den Tierstücken hindurchfährt. Und diese Feuerfackel, die symbolisiert Gott. Gott, insbesondere in seiner strafenden Gerechtigkeit gegenüber den Gottlosen und in seiner Erlösung für sein Volk. Mehrfach wird der Herr in der Schrift als ein verzehrendes Feuer beschrieben, der die Feinde Israels vernichtet, um so seinem Volk Eingang ins verheißene Land und in sein Reich zu verschaffen. Wir haben in der ersten Schriftlesung schon so einen Vers gesehen. So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht. Ein verzehrendes Feuer. Er wird sie, das heißt die Heidenvölker, vertilgen und sie vor dir unterwerfen. Und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie es der Herr dir verheißen hat. Oder die andere Eigenschaft Gottes, die mit einem Feuer gleichgesetzt wird, finden wir etwa in Jesaja 62, wo es heißt, um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Die Feuerfackel in unserem Text, sie symbolisiert Gott. Wir können also festhalten, dass in dem Bild, das uns hier geschildert wird, Gott selbst derjenige ist, der durch die Tierhälften hindurchgeht und damit seinen Bund besiegelt. Gott allein geht hindurch. Und genau das ist das Ungewöhnliche. Nicht nur an diesem Vorgang, sondern auch an dem Bund Gottes. Dieser Bund ist eben kein gewöhnlicher Vertrag, wo ansonsten diese Zeremonie durchgeführt wurde. Er ist kein freiwillig eingegangenes Bündnis zwischen mehreren Parteien mit gegenseitigen Rechten und Pflichten. Nein, dieser Bund ist Gottes Bund. Abraham ist im Grunde gar keine Bundespartei. Er ist nur in Gottes ureigenen Bund hineingenommen. Und die Verheißungen an Abraham sind nicht deshalb gewiss, weil Gott und Abraham in einem gemeinsamen Bund alle nötigen Anstrengungen unternehmen. Denn wäre es so, ja, dann wäre alle Gewissheit für Abraham dahin. Denn dann wäre er ja letzten Endes wieder auf sich und auf seine Schwachheit zurückgeworfen. Aber Abraham schläft. Er schläft einen tiefen Schlaf. Er begleitet Gott nicht in seinem Gang durch die Tierhälften. Und die Bedeutung ist klar. Dieser Bund, der steht und fällt nicht mit Abraham. Er steht und fällt auch nicht mit Gott und Abraham. Er steht und fällt allein mit Gott. Die Erfüllung des Bundes hängt allein von Gott ab. Er wird alles tun, was nötig ist, um seinen Bund zu bewahren. Er wird nicht zulassen, dass irgendetwas oder irgendjemand seinen Bund zerstört. Auch nicht Abraham. Gott richtet seinen Bund auf. Er füllt ihn mit Inhalt. Er verwirklicht ihn. Er bewahrt ihn in alle Ewigkeit. Ja, er ist treu bis in den Tod. Lieber geht er, wie hier angedeutet, mitten durch den Tod, als seinen Bund auch nur im Geringsten zu brechen. Ja, und erkennen wir heute nicht, wie wahr das ist? Erkennen wir nicht, wie glaubwürdig und wahrhaftig dieser Gott ist? Ist er nicht in der Person seines Sohnes Jesus Christus in den Tod gegangen, um den Bund mit seinem Volk zu bewahren? Ja, um diesem ewigen Bund erst Rechtskraft zu verleihen, wie es in unserer Abendmahlsagenda heißt. Das hat er getan. In Jesus Christus hat Gott seinen Bund verwirklicht. In Christus hat Gott sein Volk mit sich selbst versöhnt. In Christus reinigt er sein Volk von allen Sünden. In Christus spricht er sein Volk gerecht. In Christus hat er den Weg frei gemacht, damit sein Volk zu ihm gelangt, damit es mit ihm auf ewig Gemeinschaft haben kann. Erinnern wir uns nochmal an Abrahams Problem. Er hatte keinen Sohn. Er hatte kein Nachkommen, an dem er die Erfüllung von Gottes Verheißungen hinsichtlich Nachkommenschaft und Land und Segen hätte sehen und festmachen können. Dazu bedurfte es der Versicherung, die Gott ihm durch das Bild der Sterne am Himmel gab. Und Abrahams Frage, wie er denn sicher sein könne, weil er doch so schwach, so unfähig war, die beantwortet der Herr in unserem heutigen Text. Abraham durfte erkennen, dass die Erfüllung der Verheißung, die Erbschaft des Landes und damit die Verwirklichung des Bundes eben nicht von ihm abhing, sondern von Gott allein. Und das ist ein großer Trost, nicht nur für Abraham, sondern auch für uns. Denn wie viele Gefahren lauern nicht auf dem Weg. Wird dieser Bund nicht ständig bedroht? Selbst unser Text gibt uns ja einen Eindruck davon. Als Abraham die Tierhälften gerade ausgelegt hat, da kommen Raubvögel herab. Ja, was hätte das denn bedeutet? Hätten sie die Kadaver gefressen? Ja, dann wäre das Zeichen weg. Dann wäre die Versicherung für Abraham dahin. Auch wir kennen eine Reihe solcher Raubvögel, die uns die Gewissheit nehmen wollen. Indem sie uns von Gott und seinem verlässlichen Wort wegreißen und auf uns selbst zurückwerfen wollen. Und gegen diese Raubvögel haben wir tagtäglich anzukämpfen. Und auch Abraham tut das, indem er sie wegscheucht. Er verteidigt diese Tierkadaver, denn die sind ihm ein Zeichen des Bundes. Und das kann und will er nicht aufgeben. Er wirft sich im Glauben auf die Verheißungen. Und so zeigt er sich in der Tat, als Partei des lebendigen Gottes und steht in dieser Welt für Gottes Bund ein. Und dieser Glaubensgehorsam, wenn wir so wollen, das ist dann Abrahams Teil des Bundes. Das ist Abrahams Berufung in diesem Bund. Im Bund mit Gott zu stehen, in einem Bund, den Gott unter allen Umständen aufrechterhalten und bewahren wird, das ist ein Vorrecht, das uns nicht etwa dazu verleitet, uns in die religiöse Hängematte zu legen. Das sind nicht die Früchte des Bundes. Sondern wie sollen wir wandeln? Was schreibt uns der Apostel Paulus im Epheserbrief? So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Der Berufung würdig wandeln. Das heißt, so zu wandeln, so zu leben, wie es zur Berufung untrennbar dazugehört. Und das äußert sich in einem Leben gemäß den Geboten Gottes, die wir aus diesem Grund jeden Sonntag hören. Ich rede nicht davon, dass wir täglich darin versagen, denn das tun wir. Aber wenn uns das egal ist, wenn wir uns von vornherein bequem zurücklehnen und Gott machen lassen, denn wir können uns ja auf seine Treue verlassen, oder? Dann sollen wir uns nicht einbilden, wir hätten einen besonders reformiertes Verständnis des Bundes. Denn dann zeigen wir vielmehr, dass wir vom Bund im Grunde gar nichts verstanden haben. Ja, dass wir diesen Gnadenbund in Wahrheit verachten. Abraham denkt nicht so. Und er wird nicht beschämt. Die Vision setzt ein und Abraham wird von Schrecken und großer Finsternis ergriffen. Große Finsternis. Er sieht nichts mehr. Wo sind die Tiere? Wo ist der Bund? Ist Gott untreu geworden? Hat Gott sein Volk verlassen? Unser Text schildert uns die kommende Versklavung Israels in Ägypten und das anschließende Gericht über sowohl die Ägypter als auch die Amoriter, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Abraham ja zurzeit lebt. Aber in prophetischer Weise blickt diese Vision auch voraus auf die ganze Zeit des alten Bundes. Dieser Bund ist ständig bedroht. Von außen wie von innen. Das Vertrauen in Gottes Treue schwindet. Ja, die Finsternis der Sünde senkt sich so sehr über das Volk, dass es am Ende den Sohn Gottes selbst ans Kreuz schlägt. Das Volk Gottes befindet sich in einem rauchenden Glutofen, kurz vor der Vernichtung. Aber dieser scheinbare Tiefpunkt, der wird zum Triumph. Denn der Herr bleibt seinem Bund treu und er schreitet als Feuerfackel, als verzehrendes Feuer mitten durch den Tod und bringt seinem Volk dadurch Licht und Leben. Und so ist es auch im neuen Bund. Auch dem neutestamentlichen Volk Gottes ist nicht nur Sonnenschein verheißen. Die Tage werden dunkel werden. Die gleichen quälenden Fragen, die schon Abraham in seinem unruhigen Schlaf umgetrieben haben, die werden auch uns ergreifen. Warum zögert der Herr mit seiner Errettung? Worauf wartet er? Was hält ihn auf? Hat er sein Volk vergessen? Erinnern wir uns lange zurück an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wie lange mussten die warten, bis der Bräutigam endlich auftauchte? Bis Mitternacht. Bis in die allerfinsterste Stunde. Wenn das Reich des Antichristen auf seinem Höhepunkt ist, wenn es nicht tiefer bergab gehen kann, wenn der Bund Gottes vernichtet scheint, wenn alle Hoffnung dahin ist, wenn das Volk Gottes im Feuerofen fast zu Asche zerfallen ist, genau dann wird der Herr zum Gericht erscheinen. Denn erst dann wird das Maß der Sünden der neutestamentlichen Amoriter voll sein. Und durch dasselbe Gericht, das die Gottlosen trifft, werden die wahren Nachkommen Abrahams, die Kinder der Verheißung, diejenigen, die Abrahams Kinder sind, weil sie Abrahams Glauben haben, hindurchgerettet. Und so ziehen sie in die ewige Herrlichkeit ein. Im Grunde ist es das, was Abraham in seiner Vision erblickt. Er, der das himmlische Vaterland sucht, wie es in Hebräer 11 bestätigt wird, der erhält hier die Gewissheit, dass er es wirklich erben wird. Und worauf beruht die Gewissheit? Die Gewissheit beruht auf der Versicherung Gottes, dass er seinen Bund bewahren wird. Komme, was da wolle. Gott wird seinen Bund bewahren. Er wird das, was er bei sich selbst geschworen hat, auch erfüllen. Er ist treu bis in den Tod. Ja, er hat seinen eigenen Sohn dahin gegeben, damit jeder, der glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Amen.